Heute bei «Apropos», die Viola Amherd tritt zurück.
Gut, besten Dank, Herr Vizekanzler. Mesdames, Messieurs, j'ai une autre information à partager.
Schon lange hat man in Bern über einen möglichen Rücktritt von der Viola Amherd aus dem Bundesrat spekuliert. Jetzt ist es soweit.
J'ai informé aujourd'hui la présidente du Conseil national et Conseil fédéral de ma démission du Conseil fédéral au 31 mars 2025.
Im März hört Viola Amherd als Bundesrätin auf. Ihre Rücktrittsankündigung war unspektakulär. Fast schon beiläufig im Nachgang zu einer ganz gewöhnlichen Medienorientierung über Frauen in der Armee. Und trotzdem ist ihre Rücktrittsankündigung speziell. Denn sie basiert nur 4 Tage, nachdem die SVP genau das gefordert hat. Abtreten, Frau Amherd. Hat es einem mit dem anderen zu tun? Ist die Viola Amherd eine gute Bundesrätin gewesen? Was hat sie erreicht? Was nicht? Und wer kommt jetzt? Das alles besprechen wir heute mit Larissa Rien, unserer Bundeshauschefin. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Ausgabe «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Larissa.
Hallo Philipp. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen Walliser-Deutsch zu sagen. Grandios gescheitert.
Voll. Larissa, du bist am Mittwoch um 2 im grossen Konferenzsaal vom Bundesmedienzentrum gesessen.
Frau Bundesrätin Amherd, sehr geehrte Frau Botschafterin Pulli, sehr geehrter
Um was ist es gegangen?
Es ist um einen Orientierungstag bei der Armee gegangen, der für Frauen soll obligatorisch werden in der Zukunft. Und dann um ein Dienstpflichtmodell, das der Bundesrat mal prüfen sollte, oder eben das Departement von der Frau Amherd sollte prüfen, wie das in Zukunft genau sollte funktionieren mit Zivildienst und Zivilschutz und wer da soll welchen Dienst leisten und so weiter.
Damen und Herren, heute hat der Bundesrat den Bericht zur Weiterentwicklung des Dienstpflichtsystems zur Kenntnis genommen und das VBS beauftragt, ihm bis Ende 2027 einen Antrag zum weiteren Vorgehen zu stellen. Weiter hat der Bundesrat beschlossen, den obligatorischen Orientierungstag für Frauen einzuführen.
Und dann ist fertig.
Ja, nein, dann ist noch nicht ganz fertig. Dann hat der Journalist plötzlich gefragt, Frau Amherd, stimmt es, dass Sie zurücktreten? Ein Medium schreibt das, habe ich da etwas verpasst?
Ich möchte kurz nachfragen, der Nachrichtenchef von CH Media schreibt hier, er wisse aus mehreren Quellen, dass Sie hier jetzt auch noch Ihren Rücktritt per Ende März bekannt geben werden. Ich bin jetzt etwas später gekommen, habe ich das verpasst oder kommt da noch etwas?
Sie haben nichts verpasst.
Und dann ist einfach Schweigen gekommen und dann hat sich der Sprecher vom Bundesrat eingeschaltet und hat gesagt...
Sie haben nicht verpasst. Ich würde vorschlagen, dass wir nehmen noch ein paar Fragen zu diesem Thema der heutigen Bundesratssitzung, zu diesem Geschäft. Und dann können wir zu weiteren Themen übergehen, ja.
Voilà. Und damit ist klar, Viola Amherd tritt zurück. PK hat plötzlich ganz einen anderen Inhalt gehabt. Auch der Fokus war ein bisschen anderer gewesen. Warum tritt die Verteidigungsministerin gerade jetzt zurück?
Vielleicht muss man vorausschicken, es hat eben schon lange Spekulationen darüber gegeben. Das hast du auch schon kurz erwähnt vorher. Es hat lange geheißen gehabt, ja, wahrscheinlich geht sie Ende Jahr, weil ihr Bundespräsidialjahr hat geendet dann. Und gleichzeitig ist ihre wichtigste Beraterin Brigitte Hauser-Süss in Pension gegangen. Und das ist dann nicht passiert. Und dann hat es geheißen, ja gut, dann muss es nächsten Sommer sein, wenn die Frauen-EM durch ist, weil ihr das auch noch wichtig ist. Und dann hat man gedacht, ja gut, vielleicht könnten sie es vorher an und geht dann effektiv im Sommer. Und speziell ist aber vor allem, dass vor 4 Tagen eine Partei, also die SVP, explizit den Rücktritt von der Viola Amherd gefordert hat. Und das ist ein sehr spezielles Vorgehen. Also man muss sagen, das hat sie die SVP nicht einmal beim Alain Berset gemacht, wo sie als Pandemie-General beschimpft hat und so weiter. Sie ist auch bei Elisabeth Baum-Schneider nicht so weit gegangen, obwohl sie sie harschestens kritisiert hat, auch beim Beat Jans nicht, wo sie jetzt sehr scharf gegen Schuss die ganze Zeit. Also das ist wirklich sehr ein ungewöhnliches Vorgehen für eine Bundesparatspartei vor allem, die ja regiert, zusammen mit der Viola Amherd in Form von Albert Rösti und Guy Parmelin.
Was ist denn die Begründung von der Viola Amherd selber, warum sie zurücktritt?
Sie hat gesagt, sie hätte jetzt ihr Jahr als Bundespräsidentin abschliessen können. Dort hätte sie auch wichtige Meilensteine erreicht. Also einerseits war da die Ukraine-Konferenz, die ja letztes Jahr auf dem Bürgerstock stattgefunden hat, wo die Viola Amherd ganz am Anfang von ihrem Präsidialjahr angekündigt hat. Dann hat der Bundesrat sich hinter den EU-Vertrag gestellt und die Viola Amherd hat da noch der EU-Kommissionspräsidentin, der Ursula von der Leyen, die Hand geschüttelt und das quasi besiegelt im Dezember, kurz vor Weihnachten. Und sie hat gesagt, Beschaffungsprojekte, ja, die laufen, aber das sage ich immer so, dass halt grosse Projekte gerade am Laufen sagen, wir können nie gehen, wenn quasi alles abgeschlossen sei. Und darum sagt das für sie ein guter Zeitpunkt zum Gehen.
Ich will auch nicht behaupten, dass alles perfekt gelungen ist, aber es konnten entscheidende Weichen gestellt, Pflöcke eingeschlagen und nötige Veränderungen initiiert werden. Die Erstellung einer Bilanz überlasse ich Ihnen. Sie haben das Sündenregister sicher schon bereit. Meine Arbeit im Bundesrat war geprägt von grossen Herausforderungen.
Es ist schon recht außergewöhnlich, dass die Ankündigung von diesem Rücktritt nur 4 Tage nach der Aufforderung von der SVP passiert. Hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Viola Amherd hat gesagt, nein, wo sie darauf angesprochen worden ist an der Pressekonferenz. Sie hat gesagt, der Rücktritt, das ist eigentlich das Einzige, wo man als Bundesrätin oder Bundesrat selber darüber entscheiden kann. Und sie hätte das für sich selber entschieden.
Den Zeitpunkt des Rücktritts zu bestimmen, ist der einzige Entscheid, den ein Bundesrat, eine Bundesrätin selber und alleine treffen kann. Ich habe das jetzt entschieden und ich habe viele Kampagnen, Medienkampagnen erlebt und alle eigentlich bis anhin gut überstanden, auch jetzt.
Sie hat aber in einem kurzen Text, wo sie zuerst über ihren Rücktritt verlesen hat, der ist wirklich sehr kurz ausgefallen, hat sie gesagt, dass sie es als zunehmend schwierig empfinde, dass es so eine wachsende Polarisierung gäbe, auch in der Schweiz, dass der politische Diskurs immer kässiger werde und dass sich eben Partikularinteressen in der Politik immer mehr durchsetzen, dass man quasi Machtspiele macht und sich so profiliert. Und das ist schon noch speziell gewesen, dass sie das so betont hat. Eben weil sie sonst wenig gesagt hat, hat das doch ein zusätzliches Gewicht noch bekommen.
So eine indirekte Reaktion auf all diese Kritik. Du hast am Anfang gesagt, man hat schon länger über einen Rücktritt von ihr spekuliert. Warum eigentlich?
Also einerseits kann man sagen, dass wahrscheinlich jemand die Gerüchte gezielt gestreut hat. In jeder Session vom Parlament hat es irgendwo über 5 Ecken gesagt, hast du gehört? Oder haben sie gehört? Jetzt Viola Amherd, die geht wahrscheinlich bald, weil XYZ. Und das kennt man nicht nur von der Frau Amherd, das ist auch beim Guy Parmelin, dem SVP-Bundesrat, der auch schon lange im Amt ist. Etwas, was man immer wieder hört, bei ihm ist der Rücken, wo man immer wieder sagt, darum geht er jetzt dann. Es ist schon auch ein gezieltes Instrument, das Parteien nutzen, um Bundesrat zu schwächen. Weil wenn man natürlich ständig sagt, ja, die gehen ja jetzt sicher, dann sind die schon angezählt, oder? Dann sind sie politisch nicht mehr so stark. Das ist mal ein Punkt. Aber der andere ist schon auch inhaltlicher Art. Also, die Viola Amherd hätte mehrmals die Chance gehabt, das Departement zu wechseln. Und sie hat immer darauf verzichtet. Sie hat zum Beispiel können ins Justizdepartement gehen. Sie ist Juristin und sie hat am Anfang auch klar gemacht, dass sie das eigentlich gerne gehabt hätte, das Departement, wo sie dann eben das Verteidigungsdepartement stattdessen bekommen hat. Sie hätte können ins Umwelt- und Verkehrsdepartement gehen. Das ist traditionell sehr ein gewichtiges Departement, weil das ist so einmal bei der Departementsvergabe, dass die amtierende Bundesrat, die haben Vorrang. Also sie hätte vor dem Albert Rösti eigentlich Vorrang gehabt. Das wäre ein ziemlicher Affront gewesen, wenn man sie da übergangen hätte. Aber auch dafür hat sie sich nicht entschieden. Und da hat dann sogar sich der Gerhard Pfister so ein bisschen zu einer Aussage hinreissen lassen, dass ihn doch das einigermaßen überrasche, weil natürlich die Mitte gerne das gewichtige Departement gehabt hätte. Und Viola Amherd hat aber immer gesagt, nein, ich bleibe im VBS, im Verteidigungsdepartement.
Gewählt worden ist Viola Amherd 2018. Sie ist nicht so lange im Bundesrat geblieben, wenn man jetzt so durchschnittliche Verweildauer anschaut. Sie war von Anfang an im VBS, bis zum Schluss ist sie dort geblieben. Hat sie denn das Departement auch wollen, von Anfang an?
Nein, das hat sie nicht wollen. Das hat sie auch recht deutlich gemacht am Anfang. Sie war die erste Frau, die in das Amt kam. Sie hat eigentlich das Militär nicht wirklich gekannt. Auch daraus hat sie eigentlich keinen Hehl gemacht. Sie hat selber keinen Dienst geleistet. Nur schon das ist ein Ausnahmefall, weil das immer, vor allem jetzt bei den SVP-Bundesräten, die das Amt sehr lange bekleidet haben vor ihr, natürlich immer ein wichtiger Faktor war, dass man quasi weiss, wie der Hase läuft in der Armee. Und sie hat das nicht gehabt. Sie hat auch sich nicht gross mit Sicherheitspolitik in Bern befasst hatte, sondern hat eher andere Themen auf dem Radar gehabt. Also sie wäre lieber wahrscheinlich, ich behaupte jetzt mal, zum ziemlich jedes andere Departement gegangen. Aber das hat sich dann geändert im Laufe ihrer Zeit im Amt. Sie hat sich so ein bisschen angefreundet mit dem Ganzen. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass sie Erfolge können feiern, namentlich zum Beispiel mit der Kampfjet-Beschaffung und dass das Departement dann plötzlich viel wichtiger geworden ist durch die vielgenannte Zeitenwende, also durch den russischen Einmarsch in der Ukraine, wo eben in Europa die Sicherheitspolitik wieder ganz auf die Agenda gebracht hat.
Es ist ja interessant, dass bei der Viola Amherd immer kritisiert worden ist, dass sie eben nicht Dienst geleistet hat. Und bei einem Albert Rösti haben wir nie darüber geschwätzt, dass er noch nie eine Locke gefahren hat selber. Aber das ist wie ein anderes Thema. Du hast gesagt, ganz am Anfang, der Krieg in der Ukraine war noch kein Thema gewesen. Ist sie in das VBS gekommen und hat versprochen, zuerst ihr Departement in Ordnung zu bringen. Hat sie das geschafft?
Nicht wirklich, muss man sagen. Also zumindest beim grossen Teil, bei den Beschaffungen, die ja wirklich ins Gewicht fallen, ist es ihr nicht wirklich gelungen. Es hat dort unter ihren Vorgängern schon viele Skandale gegeben, Beschaffungen, die aus dem Ruder gelaufen sind, die viel mehr gekostet haben, als eigentlich geplant war. Und das ist, muss man sagen, jetzt unter ihr ein bisschen so weitergegangen. Am Anfang hat es so ausgesehen, als wäre das nicht der Fall, als hätte sie wirklich aufräumen. Sie hat auch das Personal dann ausgewechselt im Laufe der Zeit im Bundesamt für Rüstung, also bei der Swiss. Aber jetzt, so im letzten Jahr, ist wirklich ein Problem nach dem anderen rausgekommen. Also bei den Drohnen hat man zum Beispiel schon länger gewusst, dass dort nicht alles in Ordnung ist, dass sie sich verspätet, dass sie mehr kostet. Aber langsam zeichnet sich wirklich ab, dass das Projekt die reinste Katastrophe ist und dass man die Drohnen eigentlich sozusagen nicht kann nutzen kann, weil sie immer müssen von Helikoptern begleitet werden, was das Ganze eigentlich wirklich sinnlos macht. Dann hat es bei der Luftraumüberwachung Problem gegeben in einem System, das Floraco heisst. Da hast du auch massive Mehrkosten, IT-Probleme und so weiter. Was besonders absurd ist, weil der Armeechef, der Thomas Süssli, der ja die Viola Amherd ausgewählt hat, eigentlich ein IT-Spezialist ist und ein Banker. Der ist eben nicht so ein typischer Berufsmilitär, der nicht nur in der Armee war, sondern der hat die Privatwirtschaft gekannt. Das war eigentlich eine Ernennung, die ein bisschen aussergewöhnlich war und wo auch gepasst hat zu der Viola Amherd ihrer Personalpolitik. Also sie hat viele Leute ausgewählt, die eben nicht ihre ganze Karriere in der Armee gemacht haben, wie sie bewusst gefunden hat. Man muss auch das Ganze mal von außen anschauen und ein bisschen neuen Wind reinbringen. Aber das ist dann eben gerade auf die IT, hat das dann nicht zur Folge gehabt, dass da weniger Chaos würde herrschen, sondern es sind eher immer noch mehr Probleme als Licht gekommen in letzter Zeit. Sie hat dann an der Medienkonferenz betont, sie hätte also schon da einige Fortschritte gemacht. Sie hätte zum Beispiel beschleunigte Beschaffungsverfahren eingeführt, also dass einfache Projekte sozusagen schneller sollen umgesetzt werden und man bei den komplexeren genauer anschaut. Man muss auch sagen, beim Kampfjet ist bis jetzt kein riesiges Problem bekannt. Das ist eben eigentlich ihr grösster Erfolg, dass es ihr im Gegensatz zu ihren Vorgängern gelungen ist, um einen neuen Kampfjet zu beschaffen, dass sie die Volksabstimmung gewonnen hat. Und was man auch noch kann sagen, ist, Spesenskandal hat es jetzt kein mehr gegeben. Also das war vor ihr auch noch ein grosses Thema gewesen.
Wichtig war ja immer, wie Frauen in der Armee behandelt werden, wie viele Frauen überhaupt in der Armee sind. Was hat sie dort erreicht?
Sie hat den Anteil verdoppelt, aber man muss sagen, das ist eine Verdoppelung auf sehr tiefem Niveau. Es sind 0,7% Frauen gewesen in der Armee, wo sie gekommen ist, Anfang 2019 ins Departement. Jetzt sind es 1,6%. Und der Armeechef, der eben sie eingesetzt hat, hat eigentlich gesagt, er will 10% arbeiten bis 2030. Da kann man sich relativ einfach ausrechnen, dass das nicht wird gelingen. Man kann jetzt sagen, ja klar, es ist schwierig, da einen grösseren Schritt zu machen, solange man sagt, die Armee ist nicht obligatorisch für Frauen. Im Wesentlichen, was aber passiert ist, ist vor allem, man hat in der PR ein bisschen mehr ein Augenmerk darauf gelegt, um auch Frauen anzusprechen. Und was Viola Amherd hat schon gemacht hat, sie hat so eine Anlaufstelle geschaffen für Diskriminierung oder eben sexuelle Belästigung. Also es hat es vorher nicht gegeben in der Armee. Und jetzt gibt es quasi einen Ort, wo man sich daran wenden kann, wenn man so ein Problem hat. Gleichzeitig hat sie das aber untersuchen lassen und sie hat, oder die, die es untersucht haben, haben herausgefunden, dass es ein massives Problem immer noch gibt in der Armee mit sexueller Belästigung und Diskriminierung. Und jetzt kann man sagen, ja gut, immerhin hat sie angeschaut, oder immerhin hat sie das untersuchen lassen. Ihre Vorgänger haben sich nie dafür interessiert, aber es zeigt eben auch wirklich eine Änderung von der Unternehmenskultur sozusagen. Also, dass die Armee wirklich anders würde ticken, dass man eine Nulltoleranz hätte für Diskriminierung, für sexuelle Belästigung. Das hat man zwar eigentlich gesagt, aber in der Praxis hat es bis jetzt offenbar noch nicht gefruchtet oder noch nicht so fest gefruchtet, wie es eigentlich sollte.
All die Themen, Frauen in der Armee, Beschaffungsskandal, die sind alle gross und wichtig gewesen, aber sie sind alle ein bisschen verblasst. Und zwar aufgrund von zwei Sachen. Zuerst wegen der Pandemie. Das ist, glaube ich, der grösste Einsatz der Armee seit dem Zweiten Weltkrieg, den sie dort befähigt hat, oder?
Ja, und das ist natürlich sehr speziell, oder? Die Schweizer Armee hat über Jahrzehnte so ein bisschen einfach geschaut. Ja, man tut sich ein bisschen auf ein Szenario vorbereiten, wo viele selber gedacht haben, ja komm, das trifft doch eh nie ein. Und nachher ist quasi als erster grosser Schlag die Pandemie gekommen. Man hat am Anfang nicht genau gewusst, wie gefährlich das Virus ist, wer alles unmittelbar betroffen ist und könnte sterben. Und dann sind wirklich Armeeangehörige eingesetzt worden im Sanitätsdienst und so weiter, während eben alle anderen müssen daheim bleiben. Und das ist schon sehr eine spezielle Situation für die Armee. Und dass sie dann in sehr kurzer Zeit eben hat müssen mobilisiert werden in sehr grossen Zahlen.
Das ist ein Ereignis. Und fast notlos ist nachher Russland in der Ukraine einmarschiert. Das ist die Zeitenwende, wie du es genannt hast. Was hat die Zeitenwende mit der Viola Amherd gemacht?
Ich glaube, bei ihr persönlich hat es dafür gesorgt, dass sie die internationale Kooperation sehr, sehr viel stärker gewichtet hat. Also es ist wirklich aufgefallen, dass sie nachher gefunden hat, die Schweiz muss unbedingt näher mit der NATO zusammenarbeiten. Ich weiss nicht genau, ich nehme an, sie war vorher schon offen gewesen, der EU gegenüber, aber auch das hat sie nachher viel stärker betont. Wir müssen unbedingt unsere bilateralen Beziehungen mit der EU weiterführen, weil wir das eben auch gerade in einem schwierigen Sicherheitsumfeld brauchen, dass wir mit unseren Nachbarstaaten eine gute Beziehung haben. Also das ist eigentlich wirklich auffällig war, wie stark sich ihr Fokus eigentlich vom Inland ins Ausland verschoben hat. Es hat sogar eine grüne Nationalrätin, Mariona Schlatter, hat mal gesagt, sie mache jetzt eigentlich mehr Außenpolitik als der Ignacio Cassis, als der Außenminister.
Das hat es mit Viola Amherd gemacht, hat aber auch direkte Folgen für die Armee gehabt.
Ja, und zwar mehr Geld, massiv mehr Geld. Das Parlament hat im ersten Schritt beschlossen, das Armeebudget bis ins Jahr 2030 auf 1% vom Bruttoinlandprodukt zu erhöhen. Nachher ist es ein bisschen noch ausgebremst worden vom Bundesrat. Dann hat man gefunden, okay, ein bisschen mehr Zeit geben wir, und zwar bis 2035. Aber gleich, das sind bisher 5 Milliarden gewesen, rund das Armeebudget, und das wird jetzt enorm ansteigen. Also es wird sich etwa verdoppeln. Und das ist natürlich eine unglaubliche Menge an Geld, wo man jetzt muss überlegen, wie man das genau einsetzt. Und das hat natürlich auch mehr Macht bedeutet für Viola Amherd, weil sie ja die Strategie macht, zusammen mit dem Armeechef, zusammen mit ihren Leuten in der Armee, wo das Geld soll hinfliessen, wo die Schweiz eben soll aufrüsten. Und da hat auch Viola Amherd ein bisschen spezielle Rolle gespielt. Sie hat zuerst Bundesratsposition vertreten und hat gesagt, ja, wir können nicht so schnell aufrüsten, wir haben ein knappes Budget, wir müssen ein bisschen mehr Zeit lassen. Und nachher hat sie es aber unverhohlen klar gemacht, dass sie eigentlich findet, sofort mehr, bis 2030 schon aufrüsten. Und das ist doch eigentlich ein Bruch gewesen mit dem Kollegialitätsprinzip, wo man bei ihren aber nie so betont hat, während man es zum Beispiel beim Uli Maurer ja jeweils sehr hervorgehoben hat, wenn er das Kollegialitätsprinzip gebrochen hat. Und das hat ihre, glaube ich, auch die Finanzministerin Karin Keller-Sutter sehr übel genommen, dass sie da quasi ausgeschert ist und für die Armee noch mehr Geld verlangt hat, obwohl es eigentlich schon einer der ganz wenigen Bereiche ist, der wachsen kann, während alle anderen sparen müssen.
Dass die beiden Streit benannt haben, ist sie da ein recht offenes Geheimnis in Bern.
Ja, das ist wie mit all diesen offenen Geheimnissen in den Details, weiss man es ja dann einmal nicht. Aber man hört es so ein bisschen von, ja, eigentlich aus allen Departementen, dass da die Stimmung ein bisschen im Keller ist, ja.
Frostig. Interessant ist ja, dass Viola Amherd in einem Departement angefangen hat, wo eben alles nicht so wichtig erachtet worden ist, in der Bedeutung eher untergeordnet. Jetzt mit dem ganz vielen Geld, das mehr in das VB hineingeht, ist das Departement selber grösser und wichtiger geworden. Die Funktion von der Viola Amherd ist grösser und wichtiger geworden. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass Kritik an ihrer Person, an ihrer als Politikerin auch immer lauter geworden ist. Oder? Wie geht das zusammen?
Das hat ein bisschen mit dem Punkt zu tun, wo wir vorher schon gesagt haben, dass sie sich eben angefangen hat, stärker für Außenpolitik interessieren. Und Außenpolitik ist natürlich ein Feld, gerade wenn es um Neutralität geht beispielsweise und um Kooperation mit der NATO, wo sich die SVP sehr stark betätigt. Die haben ja auch noch die Neutralitätsinitiative, wo wir darüber abstimmen werden. Viola Amherd hat zwar immer gesagt, wir gehen nicht direkt in die NATO, aber wir müssen uns eben überlegen, wie wir unsere Verteidigung zusammen mit anderen Staaten in der EU und eben auch in der NATO, die ja uns umgeht, organisieren und wo wir da noch enger zusammenarbeiten könnten. Und da ist dann der Bundesrat auch hinter ihr gestanden. Da hat man dann das Kooperationsabkommen, das wir mit der NATO haben, ein bisschen angepasst. Gleichzeitig hat sie auch PESCO, das ist so ein EU-Verteidigungsbündnis, hat sie dort wollen, dass wir partiell mitmachen bei so einzelnen Punkten. Sie hat zum Beispiel bei der Luftabwehr so eine Beschaffungsallianz vorantrieben, also dass die Schweiz dort sich beteiligt. Und sie hat eben das Parlament sehr viel weniger gut einbezogen, als sie das noch am Anfang gemacht hat. Als es um den Kampfjet gegangen ist, hat sie das wirklich außergewöhnlich gut gemacht, dass sie eben alle versucht hat, mitzunehmen, mit allen zu reden, zu schauen, dass sie sich in alle Richtungen politisch absichert. Und jetzt hat sie immer öfter einfach einen Alleingang gefahren, mutmaßlich gefunden, dass drücke ich jetzt durch noch. Und da haben sich eben gerade auf den beiden Polen, also einerseits bei den Grünen und andererseits eben bei der SVP, viele nicht mehr mitgenommen gefühlt und die haben das auch dann harsch kritisiert.
Wie hat denn Viola Amherd selber auf die Kritik reagiert?
Ja, sie hat so Sachen immer ein bisschen weggelächelt. Also sie hat ja auch immer ein bisschen einen lustigen Spruch auf den Lippen gehabt. Für das ist sie auch bekannt. Also dass sie oft auch noch einen Witz gemacht hat, gerne auf Walliserdeutsch und so. Und sie ist eigentlich da nie gross drauf eingegangen. Oder aber sie hat gesagt, wir lassen das jetzt untersuchen. Also wenn wirklich quasi ein Skandal rauskommt, dann war immer ihre erste Reaktion gewesen, Achtung, ich setze jetzt da irgendeine Taskforce, eine Gruppe ein, die das genau wird untersuchen. Wir schauen das an, wir nehmen das ernst. Das ist so die klassische Reaktion gewesen. Und mit dem hat sie natürlich auch geschafft, dass man dann im Moment dann nicht mehr so viel darüber geredet hat. Oder? Man hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal warten, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Und bis die dann mal abgeschlossen war, hat sich niemand mehr so richtig an den Skandal erinnert. Und das hat sehr lange funktioniert für die Viola Amherd. Und einerseits ja, hat sie tatsächlich, während ihre Vorgänger vielleicht versucht haben, das einfach ein bisschen in die Schublade zu stecken, die Probleme, hat sie es effektiv untersuchen lassen. Aber andererseits war das natürlich ganz klar auch eine Strategie gewesen, um so ein bisschen das von sich auch ablenken und zu sagen, jetzt müssen wir mal schauen, wo eigentlich der Ursprung von dem Problem liegt, wo dann natürlich auch im einen oder anderen Mal rausgekommen ist, dass das ja schon von ihren Vorgängern, Ueli Maurer oder eben Guy Parmelin, aufgeleistet worden ist. Und das nicht nur in ihrer Verantwortung liegt.
Sie beendet ihre Amtszeit mit einem Höhepunkt, mit diesem Jahr als Bundespräsidentin. Erst kürzlich hat sie das Amt der Bundespräsidentin an Karin Keller-Sutter abgegeben. Wie war sie als Bundespräsidentin, Viola Amherd?
Also einerseits war da eben die Orientierung am Internationalen. Sie hat gerade als allererstes einen grossen Auftritt gehabt mit dem chinesischen Premierminister einerseits und andererseits mit dem Volodymyr Zelensky, mit dem ukrainischen Präsident. Dort hat sie eben die Friedenskonferenz in der Schweiz angekündigt, wo dann Staatschefs aus der ganzen Welt angereist sind, wo inhaltlich nicht so viel Erfolg gehabt hat, muss man sagen. Also der Friedensprozess ist nicht wirklich vorangegangen. Es war mehr ein Zeichen von der Einigkeit von den westlichen Staaten gegenüber Russland. Oder? Dass man alle zusammen angestanden ist und gesagt haben, wir stehen hinter der Ukraine, wir wollen den Frieden und dass Russland dann eben nicht eingeladen war. Das war sicher so ein grosser Punkt von dem Präsidialjahr, wo das eben stark geprägt hat. Und das andere war sicher die EU gewesen. Und sie ist da als Bundespräsidentin sehr viel gereist auch, hat eben diese Sachen in Vordergrund gestellt und ist dann aber in der Schweiz nicht mehr so präsent gewesen, wie sie das vorher gewesen ist.
Nicht mehr so präsent daheim, gibt mir ein gutes Stichwort, kleine Klammern. Wahrscheinlich wird mit dem Ende von der Viola Amherd auch die grosse Zeit von der Walliser in der Bundesverwaltung ein Ende finden, weil ich glaube, so viele Walliser in richtigen Stellen wie jetzt im VBS bei der Viola Amherd hat es glaube ich noch nie gegeben, oder?
Kommt natürlich davor, wer ihre Nachfolgerin oder ihre Nachfolger ist, wenn jetzt da schon wieder ein Walliser kommt, you never know. Aber es ist tatsächlich so, dass sie sehr viele Leute aus ihrem Kanton geholt hat. Also es ist ja bekannt, dass Bundesräte aus der eigenen Partei oder eben aus dem Kanton gerne Leute an ihre Seite holen. Aber bei der Viola Amherd war es also schon auffällig, wie hoch dass die Zahl der Walliserinnen und Walliser war. Und sie hat da auch immer bei der Kritik dafür eingesteckt, weil die Leute spekuliert haben, dass dort Herkunft wichtiger ist als Kompetenzen. Wir lassen jetzt offen, ob das tatsächlich so war oder nicht, aber das war tatsächlich eine von den grossen Sachen, die ihre eben zum Beispiel Kritiker aus der SVP immer wieder vorgehalten haben.
Ich würde gerne zum Schluss von diesem Podcast nochmal über den Zeitpunkt für den Rücktritt reden, weil nicht nur die Rücktrittsaufforderung von der SVP ist interessant, interessant ist ja auch, dass nur eine Woche jetzt vor diesem Ereignis der Gerhard Pfister gesagt hat, der Präsident von der Mitte, dass er auch zurücktritt, auf Mitte Jahr.
Ich glaube, es ist der richtige Moment für die Partei und es ist der richtige Moment für mich persönlich. 2025 ist ein so ein Übergangsjahr. Im Herbst 2025 fangen eigentlich schon die Arbeiten für die Wahlen 27 an.
Und dass man bei ihm, wir haben darüber geschwätzt, apropos, davon ausgeht, dass er sehr gerne in den Bundesrat wird kommen. Schon ein bisschen zufällig, oder?
Ja. Aber ich habe das Gefühl, also es hat nichts damit zu tun, dass Viola Amherd den Gerhard Pfister vorinformiert hätte. Ich glaube, das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht ganz so rosig. Und ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass sie ihm das irgendwie so auf dem Silbertablett serviert hätte. Ich vermute eher, dass der Gerhard Pfister das gutes Handling hatte, dass er sich eben auch gesagt hat, sie hat das Departement nicht gewechselt, sie hat jetzt quasi grosse Erfolge in gewissen Bereichen und es wird ihr aber jetzt quasi ein bisschen eng langsam mit diesen ganzen Beschaffungsproblemen. Wahrscheinlich geht sie bald und dass er das einfach antizipiert hat. Sie ist an der Medienkonferenz auch darauf angesprochen worden, an die zeitliche Koinzidenz. Und dann hat sie gesagt, sie hätte ihren Parteipräsidenten kurz vor der Medien informiert erst und das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe auch noch gehört, dass Mitte eigentlich am gleichen Tag, wie jetzt der Rücktritt gekommen ist, auch noch hätte wollen verkünden, dass sie ihre Findungskommission jetzt zusammen hat und wer da soll Einfluss darauf nehmen oder suchen nach einem neuen Parteipräsident. Das hätte sie auch nicht gewusst, wenn der Parteipräsident gewusst hätte von dem Rücktritt. Also das nur so in Klammern. Ich glaube effektiv, dass der Gerhard Pfister da einfach geschmückt hat, dass das irgendwie könnte kommen, aber dass er nicht irgendwie vorinformiert wurde. Das Timing passt jetzt natürlich für ihn außergewöhnlich gut. Es gibt zwar solche, die sagen, ja, aber die Viola Amherd tritt jetzt schon im März zurück, also auf den März, dann muss man ja schnell jemanden haben, dann ist das zu spät für den Gerhard Pfister, der eigentlich erst hat wollen, im Juni gehen. Aber auch da ist Viola Amherd darauf angesprochen worden. Sie hat gesagt, ja, es gibt ja nur das Vizepräsidium und das kann jetzt auch noch mal zwei Monate so eine Partei leiten. Und das stimmt ja effektiv. Wir sind nicht in einem Wahljahr oder so. Das wäre jetzt in dem Sinn nicht etwas, wo der Pfister von einer Kandidatur würde abhalten.
Ist alles im Sinn von der Effizienz. Jetzt kann die Findungskommission einfach zwei Ämter besetzen. Du hast gesagt, das Timing ist perfekt vom Gerhard Pfister. Anders gefragt, hat das jetzt seine Chancen vergrößert oder verkleinert?
Ich glaube, es hat die Chancen vergrößert, weil er jetzt quasi schön im Vorfeld und nicht nur wegen dieser Kandidatur zurückgetreten ist. Also Kandidatur, muss ich immer noch sagen, er hat noch nicht offiziell gesagt, er kandidiere, aber da bin ich mir jetzt, da würde ich sehr hohe Wetten eingehen, dass er wird kandidieren. Aber man kann ihm jetzt nicht quasi vorwerfen, stelle die eigene Karriereplanung vor das Wohl der Partei, weil er hat ja vorher schon gesagt, dass er das Parteipräsidium werde abgeben. Jetzt ja, muss man natürlich schauen, wer da sonst noch so seinen Hut in den Ring wirft.
Und wer?
Also haben wir sicher mal den Martin Gandinas aus dem Bündnerland. Er hat auch noch nicht offiziell gesagt, dass er kandidieren wird, aber er hat im Parteipräsidium sehr schnell abgesagt, also dass er kein Interesse hätte. Und ihm sagt man eben schon sehr lange Bundesratsambitionen nach. Er war Nationalratspräsident für die Mitte. Das heisst, er hat auch eben so ein prestigeträchtiges Amt schon inne gehabt, das auch oft so als Vorbereitung für den Bundesrat gilt. Er hat jetzt nicht Regierungserfahrung, im Gegensatz zu anderen, die da noch in Frage kommen würden. Aber er ist sicher einer von denen, der eine gute Chance hat, wenn er kandidieren würde und wo die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass er das machen wird. Dann gibt es aber auch noch Isabelle Chasson. Sie kommt aus einem zweisprachigen Kanton, aus Fribourg. Sie ist Ständerätin und sie hat eben tatsächlich schon Regierungserfahrung, was Gandinas natürlich noch fehlt. Und sie hat man auch so ein bisschen erwähnt im Hinblick auf das Parteipräsidium. Sie hat aber abgesagt kürzlich, hat gesagt, nein, das können sie sich nicht vorstellen mit dem Parteipräsidium, das reizt sie nicht so. Und das ist natürlich auch eine Frage, will man jetzt wieder eine Frau, wird es Druck geben von der Linke, dass man wieder eine Frau hat, weil sonst ja nur noch zwei Frauen übrig wären, also Elisabeth Baum-Schneider und Karin Keller-Sutter im Bundesrat. Da wäre es durchaus möglich, dass da Stimmen kommen werden, die sehr klare Frauen werden fordern. Es kommt auch noch darauf an, die Mitte, die hat ja nur einen Bundesratssitz. Das heisst, ja, man könnte jetzt schon sagen, nachher eine Deutschschweizerin muss eine Welsche kommen, aber der Druck, glaube ich, wird nicht so hoch sein, auch weil es eben sonst eine Welsche Übermacht wieder gibt im Bundesrat. Also, dass die Romans quasi überrepräsentiert werden für den Bevölkerungsanteil in der Schweiz im Bundesrat. Insofern glaube ich nicht, dass das der zentrale Punkt wird sein, sondern vielleicht eher auch noch ein bisschen die Überlegungen, wo sich dann die Leute machen bei dieser Bundesratswahl. Also, wenn sie eher auf den Kanton schauen, spekulieren sie vielleicht wieder, wer könnte die schwächere Person sein, die man damit reindrücken könnte und so weiter. Es gibt dann auch noch den Benny Würth, der auch Interesse hat. Der hat auch Regierungserfahrung, ist aus dem Kanton St. Gallen, ist im Moment auch Ständerat, aber er hat das Handicap, dass er eben aus St. Gallen ist und Karin Keller-Sutter ja immer noch im Bundesrat sitzt und sie auch St. Gallerin ist. Und dann wird es sicher noch andere Namen geben, die in der nächsten Zeit aufkommen, aber ich glaube mal Pfister-Chasson, Gandhi, wird, das sind mal so die vier Favoriten.
Du hast gesagt, Mitte momentan ein Sitz im Bundesrat, die FDP noch zwei. Was glaubst du, wie wird jetzt die Neubesetzung von diesem Mitte-Sitz nachher auch die Mechanik zwischen den beiden Parteien verändern?
Also erstens hat dann Mitte wie der Sitz schon mal im Trockenen. Also das heisst, wenn jetzt bei einer Gesamterneuerungswahl nachher irgendwie Mitte würde die FDP angreifen und einen Sitz von der FDP würde ich mal in einem ersten Schritt bekommen, dann könnte ja quasi nachher die FDP wieder versuchen, den Mitte-Sitz anzugreifen. Aber da ist natürlich höher die Hemmungen sozusagen, wenn das eine amtierende Bundesrätin oder ein amtierender Bundesrat ist. Also das heisst, in diese Gemengelage spielt es schon mal ein bisschen rein. Und dann könnte eigentlich Mitte sagen, ja gut, also jetzt haben wir jemanden da quasi auf dem Trockenen, jetzt versuchen wir, wenn dann den Ignazio Cassis sollte zurücktreten, wo der von den beiden FDP-Bundesräten länger im Amt ist und wo man auch schon Gerüchte gehört hat, dass er vielleicht bald mal könnte gehen, dass dann die Mitte würde versuchen, den Sitz der FDP abzuluchsen, weil die Parteien eben fast den gleich hohen Wähleranteil haben und weil es jetzt auch noch kürzlich einen Parteiwechsel gab aus der FDP aus, also haben die noch mal jemanden verloren im Nationalrat. Und da ist natürlich sowieso eine interessante Dynamik jetzt am Laufen. Man redet jetzt auch über den Thierry Burkhardt, der gesagt hat, ja, also länger als bis zu den nächsten Wahlen bleibe er dann nicht mehr Parteipräsident, was auch ein bisschen ein ungewöhnlicher Schritt ist. Er ist da, glaube ich, in Zugzwang gekommen, weil man herausgefunden hat, dass er das Ständeratspräsidium anstrebt und sich das eben schwierig vereinbaren lässt mit der Parteipräsidentschaft. Aber auch dort ist so, Bundesratsambitionen sind im Spiel oder wird zumindest darüber spekuliert. Also es ist wirklich zwischen diesen Parteien ist gerade recht viel los und vor allem in dem Politjahr, wo man gesagt hat, oh, das wird wahnsinnig langweilig, wenig Abstimmungen, keine Wahlen, nichts Spezielles. Ja, geht jetzt doch gerade einiges.
Das Alter ist nicht mehr der Viola Amherd ihr Problem. Sie verabschiedet sich zurück ins Wallis, zurück nach Brieg. Wenn du jetzt ihre Zeit in der Regierung, ihre kurze Zeit als Bundesrätin lässt eine Revue passieren, was bleibt von ihr?
Sie war eigentlich eine Bundesrätin von der Ausnahme. Also einerseits war sie die erste Verteidigungsministerin, die erste Frau in diesem Amt. Dann hat sie die Pandemie gehabt und eben die grosse Mobilisierung ihrer Amtszeit. Die Zeitenwende ist in die Zeit gefallen. Also es ist plötzlich viel mehr Geld gekommen. Auch das eine Ausnahme in der Schweiz, wo die Armee eben lang immer weniger Geld zur Verfügung bekommen hat. Und auch ihre Art war ein bisschen eine Ausnahme in Bundesbern. Also sie hat öfters klar gemacht, dass sie eigentlich das Ganze gar nicht so wichtig nimmt. Dass sie das Gefühl hat, es geht auch nach dem Bundesratsamt weiter. Und das sagen viele, aber ihr hat man es irgendwie noch abgekauft.
Danke, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Auch das Politbüro wird sich diese Woche logischerweise mit der Viola Amherd und ihrem Rücktritt und mit dem beschäftigen, der nach ihr kommt. Das war es jetzt aber mit dieser Folge von «Apropos» zum tatsächlichen Rücktritt von der Verteidigungsministerin. Diese Folge hat Sarah Spreit produziert. Ich habe geschwätzt mit Larissa Rhein, der Bundeschefin vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.